Wir danken dir für deine Gegenwart und für dein Reden in dieser Zeit. Wir danken dir, dass du uns wirklich liebst, Herr. Amen. Vielen Dank. Na, es wird Zeit, dass der neue Beamer wieder kommt. Macht das nicht. Vielen Dank. Wenn die Technik auch soweit ist, seid ihr soweit? Wir glauben, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Wer hat das schon mal gehört? Ihr wisst ja, ich mache immer ein bisschen Witze. Muss man gut unterscheiden, was ist Witz, was ist Ernst. Manchmal haue ich auch daneben, aber das verzeiht ihr mir. Amen. Weil wir hauen alle mal daneben und es ist nicht der Grund, ob Erfolg oder Misserfolg, sondern Gott baut mit unvollkommenen Menschen an etwas Vollkommenen. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten, sonst wären wir nämlich alle raus, ihr Lieben. Und das ist so gut, dass Gott mit Menschen, die Fehler machen, die ganze Bibel schreibt. Alles, was wir wissen müssen. Es ist so gut, dass Menschen, die unvollkommen sind, Gott auch noch dieser Zeiten sein Werk tut, seine Botschaften verkündet, sein Ding aufbaut in eine Zeit hinein, die dann irgendwann vollkommen sein wird. Und das ist das, was der Mensch nur schwer aushalten kann. Es ist noch nicht ganz vollkommen, aber es wird irgendwann so sein für die, die auf diesem Weg hier dranbleiben. Und bis dahin halten wir durch in aller Hoffnung, Gnade, Wahrheit und Barmherzigkeit. Amen. So kann das was werden. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer riesen, gigantischen Themenreihe Überlebenspaket. Ich weiß gar nicht, viele sind auf dem Weg schon abgebogen oder auf dem Berg hängen geblieben, Benedikt in Barcelona hängen geblieben. Aber die noch dran sind, das Überlebenspaket ist wichtig für was? Damit wir wissen, was sind so wesentliche Punkte, die wir im Leben brauchen, auch die ein Christ braucht. Und sicherlich ist das alles zu ergänzen, aber heute möchte ich hier nochmal ein Thema reingeben, mein göttliches Management. Wer dieses Wort Management nicht mag, der nimmt einfach ein anderes. Schließlich geht es um den Inhalt, den wir gleich rausarbeiten werden. Epheser 5 ist hier unsere Grundlage und ab Vers 15, wer eine Bibel hat, darf die gerne aufschlagen. Epheser 5, ab Vers 15 und wir möchten hier mal hineingucken, was auch über das Zeitmanagement geschrieben steht, das steht nämlich interessanterweise auch drin. Möchte aber, bevor wir da reingehen, eine kleine Stimmung noch vorab geben ab Vers 11, was so die Stimmung in dieser Zeit gerade ist oder diesem Abschnitt. Wir wissen, dass die Christen in Ephesus hier einen Brief bekommen von einem geistlichen Leiter, aber auch nicht nur diese, sondern an sämtliche Gemeinden ist hier offensichtlich geschrieben. Und es geht im Epheserbrief maßgeblich darum, wie man als Christin eigentlich so lebt in dieser Welt. Man sagt auch Lebenswandel. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort noch benutzt. Wer wandelt so ums Leben, im Leben herum von euch? Darum geht es und es meint einfach alles, was uns ausmacht, wie wir wandeln, was uns wichtig ist, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir sie füllen. Und das ist so die Stimmung hier im Epheser 5. Aber es ist noch mehr. Es ist auch eine ganz klare Unterscheidung von Gut und Böse in diesem Brief zu sehen. Das werden wir gleich noch klären. Ihr habt vorhin die Worte gehört am offenen Mikro, Satan und Dämonen. Ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat an einem Sonntagmorgen. Das ist etwas, wovon die Bibel voll ist, dass sie zeigt, was sind gute Ansätze und Wurzeln, was sind böse Dinge. Und das muss man einfach auch ganz nüchtern erkennen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und davon ist der Brief auch voll. Und worum es auch geht, ist, Böses aufzudecken. Und das möchte ich heute auch nochmal in diesem Thema verarbeiten. Ein Auftrag ist es auch der Gemeinde oder des Christen, etwas aufzudecken, was böse ist. Aber was das genau ist, das wollen wir uns anschauen. Und dann geht es darum, Dinge ins Licht zu bringen und auch Licht zu werden. Das steckt so alles in dieser Stimmung vor unserem Abschnitt gleich hier drin. Das heißt also, Dinge ans Tageslicht zu bringen, damit man klar sieht. Und ich sage euch eins, wenn Menschen sich frei entscheiden können, müssen sie vorher klar sehen. Amen. Wenn Menschen vernebelt sind und nicht wissen, was sind denn Optionen, was ist denn jetzt richtig und falsch, was ist gut und böse, wenn das vernebelt ist, kann ein Mensch sich gar nicht wirklich frei entscheiden. Und deswegen muss erstmal ans Licht kommen, was ist denn Wahrheit? Was ist denn in Gottes Sinn und was nicht? Und erst dann kann ein Mensch auch entscheiden, möchte ich dem folgen oder nicht. Und wir sehen, dass diese Zeit eine Zeit ist, in der die Kirche helfen muss, aufzudecken, was ist denn das Eigentliche, was ist denn Gott und was nicht, was ist in seinem Sinne und was nicht. Und dann kann ein Mensch sich auch entscheiden, dafür oder dagegen. Amen. Und deswegen möchte ich euch einladen, wenn ihr im Nebel seid oder wenn ihr Nebel produziert, dann kann sich kein Mensch richtig entscheiden. Also lasst uns dort in die Klarheit kommen. Was hier noch gewarnt wird, ist Vorsicht vor dem geistlichen Tod. Sehr interessant, steht hier noch in dem Abschnitt davor, ab Vers 11, die schlafend sind, ist gemeint, die geistlich tot sind. Und das bedeutet abgeschnitten von der Gnade Gottes, abgeschnitten von seinen Bedingungen und von seinen Wahrheiten. Und das kann ein Christ sein, genauso wie einer, der nicht Christ ist. Abgeschnitten von Gnade, wenn du einfach gesetzlich lebst, wenn du verblendet bist durch eigene Theorien, dann bist du abgeschnitten von der Gnade und von der Wahrheit. Und egal, was du bist, in diesem Fall wird hier gewarnt, auf keinen Fall geistlich tot zu sein. Und es ist im Vergleich, wie wenn der irdische Körper plötzlich kein Licht mehr, keine Sonne, keine Luft mehr ausgesetzt wird. Wer von euch hat schon mal sowas gemacht? Vielleicht so 2 Wochen LAN-Party? Kein Licht, keine Sonne, keine Luft. War das mal drin? Was war so das Längste? 1 Woche? Boah, das ist Respekt. Ich würde fast sagen Applaus, aber an der Stelle ist es unangebracht. Simi ist aus diesem Leben rausgestiegen und zum Eigentlichen gekommen. Aber genau das ist das, was dieses Wort hier meint. Geistlich tot zu sein ist wirklich unangebracht, nicht sinnvoll, weil es bedeutet, abgeschnitten von der Gnade, abgeschnitten von den Wahrheiten und Gegebenheiten Gottes. Und das kann einem Christen genauso passieren wie einem anderen, richtig? So schauen wir bei uns selbst, und das ist wichtig, wir schauen uns bei uns selbst, in was für einem Zustand sind wir verbunden mit der Gnade, mit den Wahrheiten Gottes, oder sind wir hier abgeschnitten? Und davor warnt uns hier dieser Abschnitt. Und jetzt gehen wir rein in das Eigentliche. Ist schwarz geworden. Tut mir leid, ihr müsst selber lesen. Epheser 5, ab Vers 15. Ich lese das mal vor und dann nehmen wir das Ding auseinander, also keine Panik. Gebt also sorgfältig darauf Acht, geht es also hier weiter, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit. Zeitmanagement. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Vers 18, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, aber lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und zwar, indem wir ermutigt werden, einander mit Psalmen, Lobgesängen von Gottes geistgegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Langer Text, aber macht Sinn. Ich möchte euch einladen, dass wir hier reinsteigen in die Tiefe und mal gucken, was dieser Text für uns hat in diesem ganzen Thema. Das Erste ist, sorgfältig Acht zu geben oder auch seht genau zu, wie ihr lebt. Das ist so der erste Punkt, den wir hier rausholen können. Und das Interessante ist, das ist auch ein Wort für Reflexion. Wir werden hier quasi in all diesem Trubel, in dieser Stimmung zwischen Bösem und Gutem und dem Leben in dieser Welt und den Herausforderungen, werden wir darauf hingewiesen, dass wir Acht geben sollen, wie wir leben. Und zwar nicht nur einmal, sondern permanent. Hier ist von der Grammatik der Imperativ Präsens, das heißt also eine andauernde oder auch wiederholende Tätigkeit ist hier gemeint. Das heißt also, wir sollen andauernd und wiederholend darauf achten, wie wir leben. Und das heißt in meiner heutigen Sprache eigentlich, andauernd und wiederholend zu reflektieren. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort reflektieren kennt, wer es benutzt, wer es lebt, und genau da schauen wir mal hinein, weil das offensichtlich ein Hinweis ist für göttliches Management, für göttliche Lebensweise, und das müssen wir natürlich für uns runterbrechen. Reflexion, und die große Frage ist, wie lebst du, wie lebe ich Reflexion? Und das Erste ist, dass man sich selbst reflektieren kann. Wer hat eine Idee, wie das funktioniert? Wer hat das schon mal gemacht von euch? Gundula, wie geht es ungefähr? Wie reflektiere ich mich selbst? Wie müssen wir uns das vorstellen? Du sitzt in deinem Sessel, am Kamin, im Tee, hast einen Tee. Und was passiert dann? Willst du uns damit reinnehmen? Ja, sehr gut. Zur Entspannung hin reflektieren. Das ist gut, dass du sagst, weil das Reflektieren könnte natürlich auch an der falschen Seite runterfallen, ins Böse kippen, dass wir uns so kritisch selbst begegnen, dass am Ende nichts Gutes mehr rauskommt. Und das ist, da neigst du dazu, okay, dann dürfen wir dir dabei helfen. Entspanne dich reflektierend und reflektiere dich in die Entspannung, weil es eigentlich darum geht, dass wir herausfinden, wie leben wir tatsächlich, was sind Früchte unseres Lebens, was passiert aufgrund unseres Lebens und Wirkens. Und dafür muss man eine Rückschau halten, mal zu gucken, je nachdem, wie lange du dich erinnern kannst. Das ist unterschiedlich. Ne? Manche können sich an die letzten 2 Stunden gerade so erinnern. Manche können sich an die ganze letzte Woche erinnern, je nachdem, wie du da bist. Hältst du eine Rückschau, du hältst inne. Du hältst eine Rückschau und guckst mal, was ist denn eigentlich gelaufen und wie hat sie es entwickelt, was ist passiert, wie haben Menschen auf mich reagiert, wie habe ich reagiert. Und das mal ein Stück weit zusammenzufassen, ist göttliches Management, ist göttlich, weil Gott immer möchte, dass das, was er sagt, auch in die Anwendung kommt und zwar so, wie es gedacht ist. Und deswegen muss der Mensch reflektieren. Ohne Reflexion ist der Mensch dem Chaos und dem Zufall ausgeliefert. Ich möchte euch einladen, wer selbst reflektieren möchte, hält eine Rückschau und wir sehen auch das Wort sehen hier drin, seht nun ganz genau zu. Das heißt also eine Art des Sehens. Ich sehe auf mein Leben, ich sehe auf meine Früchte, ich sehe auf meine Umstände und auf das, was daraus kommt. Weil Reflexion allein nicht reicht, brauchen wir auch andere zur Reflexion. Und das ist auch, was hier drin steckt. Gott sieht das Leben immer in Gemeinschaft. Immer im Gemeinschaftsgefüge. Deswegen ist es ungöttlich, nur alleine zu reflektieren. Amen. Und das bedeutet, schauen wir in unser Leben, wo dürfen andere mit reflektieren? Es ist absolut notwendig. Was glaubt ihr, warum? Weil wir alle blind sind, betriebsblind, in irgendwelchen Bereichen einseitig geprägt. Wir brauchen so dringend die Reflexion der anderen gemeinsam. Und die große Frage, die wir gleich ableiten können, ist, habe ich das? Hast du das? Und dann schau auf dein Leben, wer darf mit mir reflektieren? Wer darf mit mir auswerten? Wie komme ich rüber? Was sind meine Früchte? Wie komme ich bei Menschen an? Wer darf das? Ja? Darf das der Ehepartner? Ist nicht immer gut. Meistens stimmt es aber nicht immer gut, oder Hubi? Meistens stimmt's. Aber man braucht dringend auch Freunde, man braucht Gemeinschaft, Gemeinde, Menschen. Und ich glaube, es ist äußerst gesund und es spricht auch von einem gesunden Selbstwert, wenn man sich ein Stück weit Reflexion einfordert. Wenn man sagt, diese Gruppe und Kreise dürfen auch mal sagen, wie sie mich empfinden. Auf der Arbeit darf man auch mal sagen, hey, wie komme ich denn rüber? Und dann, was passiert da in Abgleich mit der Wahrheit, mit deiner Wahrheit und dem, was um dich herum gesehen wird. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Wir brauchen göttliches Management und es hat zu tun, dass wir immer wieder holend und andauernd selbst reflektieren und andere mit anderen reflektieren. Und das ist schon richtig viel Stoff zum Arbeiten, weil ihr könnt jetzt in eure eigenen Kalender gucken, wo findet das denn statt? Wo plane ich das denn ein? Findet es überhaupt statt? Wer darf da mit dazu? Oder bin ich und der Heilige Geist die einzige Wahrheit? Ja, ihr lacht. Gehen wir weiter. Was ist das Böse dahinter? Ich habe das mal ein bisschen dazu geschrieben, weil wir sollen ja das Böse aufdecken. Wir sollen quasi aufdecken, was sind böse Strukturen, die uns eigentlich in die Irre führen. Und hier könnte das Böse sein, ach was, Reflexion brauche ich nicht, ist doch modernes Zeugs, ist ja gar nicht biblisch oder ja, mache ich nur alleine oder mache ich nur über die anderen. Da könnt ihr euch ganz viel aussuchen, was böse ist. Die böse Struktur möchte schließlich kaputt machen und deswegen auch bei dir Reflexion, die in die Selbstabwertung führt, in den Minderwert führt, in das Selbstkasteien und Selbstfertigmachen ist böse. Mach das nicht. Amen. Mach das nicht, sondern tu es zum Guten. Finde heraus, wie lebe ich in Gottes Sinn und dann folge ich dem. Wir gehen weiter. Das nächste ist im Text, nicht als Unweise, sondern als weise Menschen. Also nicht unverständig sollen wir uns verhalten, sondern weise oder auch klug. Und wozu ist das gemeint? Das ist in Bezug auf göttliche Wahrheiten und auf geistliche Wahrheiten und Gegebenheiten. Darauf ist es bezogen. Das heißt also, weise zu handeln und zu sein in Bezug auf göttliches Verhalten, auf göttliche Wahrheiten und Gegebenheiten. Das bedeutet, wer weise ist, kennt göttliche Gegebenheiten, kennt göttliche Wahrheiten. Wer weise und klug ist, weiß darüber Bescheid und kann entsprechend auch handeln. Was ist Weisheit? Der Weisheit Anfang ist, das wisst ihr. Sag's laut. Ja, sehr gut. Wo alles an Weisem beginnt, ist zu erkennen, wer ist Gott in seiner Größe, in seiner Gewalt, in seiner unvergleichlichen Art und in einer Ehrfurcht vor ihm. Zu wissen, er ist Schöpfer, er bringt das Leben. Er kann auch sagen, Tod und Leben. Er kann bestimmen, wann alles beginnt und endet. Und diese Ehrfurcht vor Gott ist aller Weisheit Anfang. Ein Mensch, der das weiß, begibt sich in ein göttliches Management, weil daraus leitet sich ganz viel ab. Wir werden das nachher noch ganz praktisch machen. Aber wer weiß, wer Gott ist in seiner ganzen Größe und ihn richtig einschätzt, in dem Vergleich zu sich selbst, wird entsprechend sein Leben anders gestalten, wird entsprechend sein Leben anders planen. Deswegen ist das das göttliche Management. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, wird seine Zeit entsprechend planen und einsetzen. Amen. Wer vor Gott zu wenig Furcht hat, zu wenig Ehrfurcht und Kenntnis von ihm, der wird mischen, der wird solala leben. Und wer gar kein Erkenntnis von Gott hat, der wird ohne Gott sein Leben und seine Zeit planen. Entscheide, wer du bist. Was ist noch gemeint hier? Seid weise und klug, auch bezogen auf diese Welt und auch auf das, was in dieser Welt verblendet ist. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit aufdecken, was ist denn in unserer Welt, in unserer Kultur eigentlich böse? Was ist eigentlich falsch? Was hält uns eigentlich vom Leben ab? Was beschäftigt uns in eine falsche Richtung? Und das ist so wichtig, dass wir hier in Austausch kommen. Auch das ist weise, festzustellen, was sind denn Strukturen in unserem Land, die mich eigentlich vom Leben abhalten? Was sind denn Strukturen in unserer Kultur, die mich eigentlich hindern, Gott zu finden? Was sind Strukturen der Kirche oder auch unserer Gemeinde, die es eigentlich kompliziert machen und schwer machen, zu Gott zu finden? Und darauf müssen wir gemeinsam stoßen und es dann verändern. Auch das steckt alles im göttlichen Management. Warum? Weil, wenn wir wissen, was sind Strukturen, die uns eigentlich nicht helfen, Gott zu kennen, sie zu erkennen und zu verändern, das entspricht einem ganz wieder neuen Plan, den wir stricken, einen ganz neuen Maßnahmen, die wir tun, ganz neue Felder, die wir hier begehen. Habt ihr das? Wäre spannend, da reinzugehen, was ihr denkt. Was sind denn böse Strukturen in unserem Land? Was sind Strukturen, die uns hindern, Gott zu finden? Ja, Geschäftigkeit. Wie kommst du da raus, Hans-Jürgen? Haben wir wieder Zeitmanagement, ne? Es scheint gar nicht so einfach zu sein. Medienflut, Informationsflut. Wie können wir damit umgehen, dass wir nicht in diesen Strukturen gefangen genommen werden und abgehalten werden? Das sind alles Fragen, die wir beantworten müssen. Das sind alles praktische Fragen. Und deswegen möchte ich euch hier drauf lupfen. Das ist ein zutiefst geistliches Thema, Management, weil das, was wir schließlich jeden Tag tun, was unsere Zeit füllt, ist schließlich unser Leben. Und deswegen müssen wir so darauf achten, wie wir hier leben und entsprechend einlenken. Wir gehen weiter in die nächste Zeile. Kauft die rechte Zeit aus. macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Also wir sind immer noch im Epheser 5, für die den Faden verloren haben, und gehen es hier Satz für Satz durch. Und hier heißt es, kauft die rechte Zeit aus, macht den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. Was heißt denn das? Genau. Genau, das sind ganz alte Worte. Wer hat diese Sprache noch gehabt? Etwas auskaufen. Wer ist denn hier so alt? Ja. Was es bedeutet, ist die Zeit ausnutzen, nicht verpassen, bestmöglich ausnutzen. Und es heißt sogar Zeit gewinnen oder Zeit verlängern. Und das ist spannend. Das bedeutet, durch göttliches Management kann man tatsächlich Zeit verlängern. Man kann Zeit gewinnen, weil man sie eben nicht verliert. Und wer das schon erlebt hat, wer göttliches Management lebt, erlebt plötzlich, wie Dinge zusammen funktionieren, Symbiosen. Der Termin ging schneller als gedacht. Hier habe ich etwas, hat sich etwas allein entwickelt oder parallel sind Wege gegangen. Wer von euch hat das schon gespürt und erlebt? Im göttlichen Management zu leben bedeutet, dass dort eine andere Kraft wirkt. Du läufst nicht der Zeit hinterher, sondern die Zeit läuft dir hinterher. Und das ist das Prinzip, was hier drin steckt. Wer das göttliche Management wirklich ergriffen hat und lebt, kommt hinein in Symbiosen, kommt hinein in parallele Wege, kommt hinein in göttliches Tempo. Und das ist genau das, was wir hier rausarbeiten wollen. Also hier der ganz deutliche Hinweis zum Zeitmanagement: Kauft die rechte Zeit aus, macht den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. Und das haben wir gerade geklärt. Interessant ist noch, was hier das Wort Zeit bedeutet. Es heißt Kairos griechisch. Und es ist nicht die normale Zeit, sondern es ist der göttliche Moment. Und genau diesen sollen wir einbauen und den sollen wir gebrauchen. Den Kairos Gottes. Wer hat von den Kairos schon mal was gehört? Wer kennt Bruder Kairos? Wer baut ihn auch ein? Und das ist wieder unser Thema. Wir können hier schön über diese Dinge reden, aber darum geht es, dass wir diese Dinge einbauen können in unser Leben, weil sie dann eine Wirkung haben, eine göttliche. Was ist der Kairos? Das ist der göttliche Moment, etwas von Gott vorher Bestimmtes, was er an einem gewissen Zeitpunkt tun möchte. Oder es ist auch etwas, was unbedingt an einem Moment getan werden muss. Kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du sagst, es muss jetzt in dieser Sache dringend was getan werden, sonst geht es nicht weiter. Oder solche Momente, wo du merkst, Gott hat offensichtlich was hier geplant und er zieht es jetzt durch und ich möchte dabei sein. Und ich kann euch das aus dem Nähkästchen plaudern, es ist ganz, ganz viel aktuell los auf der ganzen Welt. Unter so vielen geistlichen Leitern und Sonstigen können wir die gleiche Stimmung spüren. Gott hat in diesen Jahren etwas ganz Besonderes gesetzt, was er durchzieht. Er möchte die Gemeinschaft der Christen erschüttern. Er möchte diese Welt erschüttern lassen, damit sie wach werden von bösen Strukturen, von Strukturen, die uns eigentlich nur nebelig machen, die uns abhalten, die uns das Leben klauen, anstatt zu schenken. Und das zieht er wirklich durch. Und er läutert Menschen, er läutert geistliche Leiter, er läutert Pastoren und ganz normale Menschen, er läutert alles und das zieht er wirklich durch. Wir können es in diesen Jahren wirklich sehen und bestätigen. Überall auf der Welt sind hier ganz viele Dinge im Gange und auch bei uns. Und das ist etwas, wo wir erkennen können, das ist Kairos. Gott hat beschlossen, er wird jetzt etwas tun in einer gewissen Art und Weise. Und es ist weise, beteiligt zu sein und nicht auszusteigen. Ich möchte euch einladen, dass wir in diesen Kairos-Momenten Gottes verstehen, das müssen wir einplanen. Und das hat eine Auswirkung auf was? Auf deinen Kalender. Und ich möchte dich ermutigen, göttliches Management bedeutet, wir planen die Kairos-Momente Gottes in unseren Kalender ein. Und das bedeutet, wir hören, was will er denn gerade tun? Was ist auf seinem Herzen? Was tut er gerade an unserem Land, mit unseren Gemeinden, mit unserem Umfeld? Und deswegen ist es so gut, wenn wir uns gegenseitig hier reflektieren, was denken wir denn, was ist Gott gerade am Tun in unserem Land? Und wenn wir das wissen, planen wir entsprechend unser Leben. Amen. Seht ihr, wie eng das zusammenläuft? Unsere Zeitplanung, unsere Kalender, unsere Termine müssen, dürfen abgestimmt sein mit dem Kairos Gottes. Und dann stecken wir in göttlichem Management. Habt ihr so ein bisschen den Punkt? Was ist das Böse in der Zeit-Thematik? Da wollten wir noch mal kurz reingehen, möchte ein paar Fragen stellen. Ihr kennt das alles, ich habe keine Zeit. Wer hat das von euch schon mal gesagt? Wer hat das schon gesagt zu sämtlichen Veranstaltungen oder Terminen? Oh, ich habe keine Zeit. Wer hat das gesagt zu Menschen und Freunden? Ich habe keine Zeit. Wer hat das gesagt zu Gott? Ich habe keine Zeit. Ja. Ihr bist voll ehrlich, vielen Dank. Ja. Es sind auch alles rhetorische Fragen, gell? Aber könnt euch ruhig strecken. Ich habe keine Zeit ist eine böse Strategie, die hinter dem allen steckt. Weil wir haben die gleiche Zeit, seit es Zeit gibt. Amen. Wir haben die gleiche Zeit zur Verfügung, wie es immer war. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wir müssen rauskommen aus dem, wir haben keine Zeit, in das wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, wofür wir gesandt sind. Wir wissen, was unser Auftrag ist. Wir wissen, mit wem wir uns beschäftigen und mit wem nicht. Wir müssen wissen, mit welchen Menschen wir zusammenkommen und welchen nicht. Und da steckt eine ganz große Kompetenz dahinter, zu wissen, was man will, was Gott will, was eigentlich das Leben im Eigentlichen ist, um nicht dahin zu kommen und zu sagen, ich habe keine Zeit zu leben. Und ich möchte euch einladen, dass wir hier aussteigen aus dem Bösen, nämlich wir haben die gleiche Zeit wie immer und wir müssen nur wissen, was wir tun. Dann dient uns die Zeit. Wir müssen hineinkommen in göttliche Zeitpunkte und Momente, dann werden wir Zeit gewinnen, anstatt verlieren. Und das ist eine direkte Konsequenz in unserem Kalender. Ich möchte euch die Frage stellen, planst du überhaupt? Ich weiß von Männern hier, die sagen, meine Frau plant für mich. Ja, ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat. Aber ich möchte von hier vorne sagen, das geht nicht. Überlass doch deiner Frau nicht dein Leben, mein Gott. Ja. Und andersrum, überlass doch dein Leben nicht deinem Mann, sondern überlass dein Leben deinem Gott. Und gemeinsam plant ihr euer Leben. Warum? Weil das, was wir im Leben planen, ist das, was uns ausmacht, das, was wir glauben, ist das, wo wir Prioritäten sehen, ist das, was uns wichtig ist, ihr Lieben. Plant also mit Gott euer eigenes Leben. Sprechen wir dann von einem bestmöglichen Gebrauch der Zeit? Und das ist eine ganz konkrete Frage an deinen, meinen Kalender. Können wir davon ausgehen, dass das, was wir da fabrizieren mit Gott, der bestmöglichste Gebrauch ist deiner Zeit? Sag mal ganz ehrlich. Und es geht nicht darum, dass wir uns hier verurteilen, sondern es geht darum, dass wir uns freisetzen. Und deswegen lädt uns Gott ins göttliche Management ein. Lass doch mal drauf gucken, ob das, was wir hier machen, der bestmöglichste Gebrauch unserer wertvollen Zeit ist, weil unsere Zeit ist unser Leben. Amen. Und deswegen ist es super praktisch hier. Planst du nach Prioritäten oder nach Anfragen? Ganz wichtige Geschichte. Planst du nach Prioritäten oder nach den Anfragen, die du bekommst? Und wenn du nach den Anfragen planst, wer plant dann dein Leben? Deine Anfragen. Mögen sie hoffentlich von Gott kommen, die Anfragen. Ansonsten plant jemand anders dein Leben. Habt ihr das? Planst du nach Prioritäten? Oder sagst du, es kommt halt irgendwas, was kommt. Das ist gefährlich. Wisse, was Gott wichtig ist. Wisse, was dir wichtig ist. Wisse, was 1, 2, 3 ist. Und dann planen wir das ein und der Rest kommt alleine. Amen. Was sind deine Zeitfresser? Auch das ist eine wichtige Frage fürs ganze Leben. Schreibt euch das mal auf. Könnt ihr auch in einer Kleingruppe machen, im Hauskreis oder auch bei euch selbst. Oder Gundala, wenn du das nächste Mal in deinem Kaminstuhl sitzt. Schreibe auf, was sind deine Zeitfresser? Was frisst mir eigentlich hier die Zeit? Und dann lass uns das finden und definieren, damit wir rauskommen und reinkommen in ein göttliches Management. Kaminstuhl? Ist egal. Du schaffst jetzt einen Kaminstuhl an. Planst du mit dem Kairos? Auch diese Frage möchten wir uns gefallen lassen. Planst du mit dem Kairos Gottes, mit den Punkten, die er bestimmt? Weißt du Bescheid, was Gottes Zeitpunkt gerade sind? Und wenn man die ganze Menschengeschichte im Rückblick sieht, sieht man, dass Gott an ganz vielen Punkten eingegriffen hat, um die Menschheitsgeschichte zu gestalten. Er hat an seinem Volk, an den Menschen immer wieder an Punkten eingegriffen und gesagt, jetzt muss das passieren. Jetzt muss diese Erkenntnis kommen. Jetzt ist der alte Bund. Jetzt schicke ich meinen Sohn. Jetzt startet der neue Bund. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und so weiter. Gott hat im ganzen Menschheitsdrama immer wieder Zeitpunkte gesetzt, die er braucht, die wir brauchen, damit es zu einem guten Ende kommt. Und ich möchte euch einladen, dass wir an ein gutes Ende kommen. Und dafür braucht es unser göttliches Management. Planst du mit dem Kairos Gottes. Und das bedeutet, zu hören, was ihm auf dem Herzen ist, zu spüren, sich abzugleichen mit anderen, was tut Gott gerade an uns, und dann machen wir das zum Hauptthema. Amen. Und das ist eine ganz schöne Lösung für unsere ganzen Termine. Macht das Hauptthema doch erstmal fest. Und das habe ich neulich auch mit jemandem hier gemacht, der gesagt hat, ich habe auch keine Zeit. Und wir müssten festhalten, was ist das Hauptthema, an dem gerade Gott mit dir arbeitet. Und dann haben wir das Hauptthema gefunden und dementsprechend planst du jetzt dein Leben. Amen. Warum? Denn die Tage sind böse. Das haben wir schon gehört. Also wir sind immer noch im Epheser 5. Ich weiß, es ist auch für euch ungewöhnlich, dass wir so einen Text durchgehen, ne? Aber das machen wir jetzt einfach mal. Ist gut, oder? Ich glaube nicht. Was ist, denn die Tage sind böse? Das ist ein Hinweis, warum wir das alles tun dürfen und müssen und sollen, ist, warum? Weil hier etwas im Gange ist, was uns nicht dienlich ist. Wir müssen nicht hinter jedem Busch einen Dämon sehen. Ja? Das ist Quatsch. Aber Fakt ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass in unserer Welt eine böse Struktur zugrunde liegt, nämlich, dass uns etwas geklaut werden soll, dass etwas Böses auch irgendwo herrscht. Irgendwas ist hier los im Gange und davon wissen wir auch. Und das ist, was hier gemeint ist. Wir müssen davon ausgehen, dass uns die ganze Welt nicht positiv nur gesinnt ist. Und das, was dahinter steckt, uns nicht nur positiv gesinnt ist, sondern hier sind Schädlinge am Werk. Es gibt Schädlinge in dieser Welt. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Das Wort ist hier Poneros. Und der Satan, der vorhin auch genannt wurde, wird Hoponeros genannt. Und er ist der Urheber allen Bösen. Und das steckt dahinter. Die Tage sind böse, aber das heißt nicht, dass wir hoffnungslos sind. Das heißt nicht, dass wir irgendwie die ganze Zeit ein schlechtes Gesicht fahren müssen und nur traurige Lieder singen in der Kirche, sondern es bedeutet, ein Bewusstsein zu haben, was ist hier eigentlich die Grundstimmung, und dementsprechend zu leben. Mit erhobenem Haupt, mit Reflexion, mit Wissen wie, mit Maßnahmen zum Leben, mit guter Planung. Und das ist, worum es geht. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Es ist ethisch und geistlich gemeint, dieses Böse. Wir gehen weiter in den nächsten Text. Darum seid nicht töricht. Und auch das ist Imperativ Präsens. Seid also nicht unverständig andauernd. Macht nicht andauernd dieselben Fehler. Seid nicht wiederholend töricht. Ist das ein Hinweis für uns? Seid nicht wiederholend töricht, indem ihr nicht versteht, worum es geht. Und das ist hier gemeint. Seid doch nicht dauernd in denselben Fehlern drin. Ach ja, stimmt ja, ich wollte ja mehr Zeit mit Gott verbringen. Und wie lange sagst du das schon? 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Und hier an dieser Stelle wirst du geohrfeigt von Gottes und sagst, sei doch nicht töricht, mach doch nicht andauernd dieselben Fehler. Wir können doch nicht hier sitzen mit denselben Problemen, wie wir vor 5 Jahren schon hatten. Versteht ihr aber den Punkt? Wir können nicht zusammensitzen und sagen, ja, wir sollten eigentlich, ich wollte eigentlich mehr Zeiten und ich wollte mich eigentlich mal mit dem treffen. An diesem Punkt trifft dich das Wort Gottes mit 2 Ohrfeigen links und rechts und sagt, sei nicht töricht, unverständig, sondern komm raus aus dieser Wiederholung derselben Fehler. Amen. An der Stelle möchte ich noch einen Hinweis geben auf Informationen. Was bedeutet es, nicht töricht zu sein mit den Informationen unserer ganzen Zeit und Welt? Wir haben das Thema ja dauernd hier. Was recherchiere ich denn jetzt? Was für Informationen sammle ich jetzt über unsere Welt? Und ich habe hier einen kleinen Hinweis. Nur recherchieren unter dem Auftrag Gottes. Und das ist ein Hinweis für die, die recherchieren, die vieles in dieser Welt rauskriegen wollen gerade, die viele Informationen sammeln, viele Quellen anzapfen, vieles aufdecken wollen. Mein Tipp ist hier, Recherche nur unter dem Auftrag Gottes. Ich sage dir warum. Wer einen Auftrag Gottes bekommt, Dinge aufzudecken, weil er einen Zeitpunkt gesetzt hat, um Menschen zu helfen und zu retten, dann recherchiere in diesem Bereich. Dann setz dich dort ein, dann decke dort auf und führe schließlich Menschen in Rettung und Hilfe. Amen. Wer recherchiert ohne Auftrag Gottes, der wird sich zu Tode recherchieren. Weil wir auf dieser Erde werden wir Milliarden von schlechten Informationen finden. Wir werden seit es Menschen gibt, Menschen finden, die es böse meinen mit uns. Wir werden Regierungen finden, die unterwandert sind, manche nicht, manche schon, manche halb. Das nur unter dem Auftrag Gottes, sonst recherchierst du dich zu Tode und schließlich wirst du selbst nicht zum Licht, sondern zur Finsternis. Und der Auftrag heißt ja, dass wir aufdecken wollen, aber ans Licht bringen und zum Licht werden und nicht zum Dunkel werden, weil wir vor lauter Informationen nicht mehr klar sehen. Amen. Wir kommen zum Ende. Versteht, was der Wille des Herrn ist, heißt es hier im Epheser 5. Und das ist das Wort Syniemi. Und wir können Synchronisation vielleicht ein bisschen ableiten. Und es bedeutet zu verstehen, was will eigentlich Gott von mir? Hat super viel mit der göttlichen Zeitplanung zu tun. Zu wissen, was will er denn mit mir tun? Und es heißt hier, das Zusammensammeln einzelner Aspekte einer Sache zu einem Ganzen. Das bedeutet, dass wir rauskriegen ganz viele einzelne Aspekte, die Gott uns sagt, um ein Ganzes herauszufinden. Auch das kann man sich super ableiten für die Zeitplanung. Was für Stückchen habe ich denn von Gott verstanden? Was für Stückchen kann ich denn sehen aus dem Wort? Was für Stückchen werden mir denn gerade klar? Und daraus formst du etwas Ganzes. Und daraus wird ein Termin, daraus wird ein Gespräch, daraus wird ein Thema, daraus wird eine Zeitplanung. Habt ihr das? Ich hoffe, ich kann euch hier emotional auch erreichen in diesem Thema. Aber genau das ist, wo unser Leben am Ende sein wird. Was für Aspekte sammelst du zusammen und was formst du daraus für Erkenntnisse? Amen. Was für einzelne Teilchen kannst du erkennen und entsprechend weißt du, okay, ich muss jetzt dahin gehen, ich muss jetzt das studieren, ich muss dorthin ziehen, das ist mein nächstes Jahresthema. Mit diesen Personen werde ich jetzt Zeit verbringen. Wer das nicht weiß, der macht allerlei, der macht beliebig, der ist beliebig und nicht fokussiert in göttlicher Kraft. Und ich möchte euch einladen in dieser Richtung, kommen wir doch zum Fokus, kommen wir doch auf den Nenner, kommen wir in Gottes Willen. Eine ganz zentrale Frage für unser Leben ist, was will Gott eigentlich von mir? Und diese Frage musst du runterbrechen auf jeden Tag. Die musst du runterbrechen auf deine Ehe, auf deine Zukunft, auf deine Berufswahl. Das musst du runterbrechen auf deine Gaben. Was will Gott eigentlich von und mit mir tun? Das ist eine Frage, die wir uns ständig stellen dürfen. Amen. Was will Gott eigentlich jetzt gerade von mir? Das ist eine Frage, die hilft uns zu managen. Ich komme zum Ende. Werdet nicht voller Wein, sondern voller Geist. Was steckt hier drin? Damals war es offensichtlich so, dass es auch Richtungen gab und Religionen, die sich mit dem Wein oder mit dem Trinken auch auseinandergesetzt haben. Und das war offensichtlich hier alternativ. Und die Bibel oder diese Schreiber sagen uns, werdet nicht voll Wein. Und hier steckt nicht nur ein gelegentliches Trinken dahinter, sondern hier steckt eine Überzeugung dahinter von Ausschweifung, von Übermaß, von Dingen, die in eine ganz andere Richtung führen. Es geht also nicht hier um einmal was trinken, sondern es geht hier um eine Lebenshaltung, die sich den Dingen dieser Welt hingibt, die sich über das Maß hinaus hier hingibt. Und das sollen wir eben nicht tun, sondern wir sollen andauernd in eine Füllung des Geistes kommen. Und da wird hier beschrieben, wie, und es ist auch ein tägliches, allein oder auch mit anderen anbeten, loben, echt vor Gott werden, von Herzen anbeten. Und deswegen ist das auch ein Teil von Gemeinde, dass wir immer wieder auch anbeten. Aber das soll eine Lebenshaltung sein, durch die der Geist Gottes in uns immer wieder etwas auffüllt, aktiviert wird, wo etwas in Gang kommt, Gedanken in Gang kommen, eine Stimmung in Gang kommt, die uns hinweist, was haben wir als nächstes zu tun. Und dieses im Geist Vollwerden sollen wir gemeinsam tun und auch alleine. Und das wird uns wieder die nächsten Möglichkeiten, die nächsten Schritte offenbaren, die nächsten Dinge, die wir tun sollen. Habt ihr das? Und deswegen ist es Teil der Gemeinschaft, Teil eines Christen, dass er beständig voll Geistes ist. Und es ist ähnlich wie Saufen, nur ein anderes Getränk. Es ist dieselbe Haltung, einfach hemmungslos rein. Ja, und für die, die vielleicht jetzt pikiert sind, es ist so. Und auch die Menschen damals am Pfingsten wurden von außen verwechselt mit Leuten, die betrunken waren. Richtig? Sind sie betrunken? hieß es. Offensichtlich bedeutet die Füllung des Geistes, ähnlich zu sein im Äußeren, dass da was passiert, Übermaß, dass da eine Ausschweifung, eine Füllung, eine in Bewegung und Wallung kommen, sichtbar wird unter den Menschen. Und deswegen möchte ich die Kirche von heute einladen, werdet voll Geistes. Sauft euch voll Geist. Werdet richtig mega voll, weil eine Kirche, die nur ein bisschen nimmt, hat auch nur ein bisschen zu geben. Eine Kirche, die den Lobpreis nur ein bisschen mit netten Stimmen betönt, hat auch nur ein bisschen Auswirkung. Aber eine Kirche, die voll anbetet, die voll laufen lässt, hat auch viel zu geben. Amen. Menschen, die sich nicht schämen, voll zu werden. Menschen, die sich nicht schämen, den Geist ganz zu nehmen und alles, was er zu bieten hat und da nicht zu nett zu sich selbst und anderen sind, sondern sagen, ich brauche alles, um ein Leben zu führen, was Veränderung bringt. Diese Kirche hat Kraft. Und ich möchte euch einladen, an der Stelle legen wir doch unsere falsche Frömmigkeit ab und fangen an, wirklich im Geist zu trinken, wirklich im Geist zu anbeten, diese Kraft auch zu empfangen und diese Kraft weiterzugeben. Und sparen wir uns dieses mittelmäßige Anbeten. Amen. An der Stelle ein kleiner Hinweis auf eine Veranstaltung in 2 Wochen. Ich wünsche mir so sehr, dass unser Gebäude voll ist von Menschen, die Gott anbeten, zu ihm jubeln, zu ihm schreien, besinnlich sind und einfach seinem Geist völlig Raum geben. In 2 Wochen möchten wir hier mit Künstlern und Musikern und Sängern und mit allen anderen 19 Uhr unbegrenzt einfach in diese Anbetung kommen. Und wer hier beteiligt ist, lasst uns das gemeinsam gestalten. Ich möchte euch dazu einladen. So, lasst uns das zum Ende bringen hier, dieses ganze Thema. Ich fasse es zusammen. Göttliches Management bedeutet, reflektiert immer wieder, ist weise in Bezug auf göttliche Wahrheiten, lässt sich nicht blenden oder ablenken, macht den bestmöglichen Gebrauch der Zeit mit göttlichen Zeitpunkten, ist nicht unverständlich, sondern versteht, was Gott will, und kommt wieder und wieder unter die Fülle des Geistes. Das ist eine Zusammenfassung von diesem ganzen Text hier. Und das ist das, was unser Management oder göttliches Management so besonders macht, was es so praktisch und lebbar macht. Ich möchte euch einladen, hineinzukommen in diese Punkte. Ich möchte euch einladen, das auch weiterzugeben, auszutauschen, darüber zu reden, damit wir hier mehr und mehr hineinkommen. Okay? So, lass uns noch kurz aufstehen. Susi, hilf mir noch ein bisschen. Und in diese Anwendung hineinzugehen. Was ist dein Schritt, um aus diesem Nebel rauszukommen? Was ist dein Schritt, aus teuflischer Struktur rauszukommen? Und wir haben das vor Augen. Die teuflische Struktur ist nicht immer sichtbar mit Hörnern und Zange oder Fackel oder Feuer, sondern die teuflische Struktur kann ganz modern sein, indem sie uns einfach permanent abhält, permanent beschäftigt, uns permanent auf Irrwege führt, uns permanent im Hamsterrad hält, so dass wir nicht an das Leben rankommen, so dass wir eigentlich feststellen, ja, ich habe einfach dauernd keine Zeit. Das ist das Teuflische daran. Ich habe dauernd keine Zeit und kann nicht genießen, was ich habe. Aus diesen Strukturen müssen wir raus. Denn wir möchten gestalten, was wirklich Gottes Absicht ist, weil es uns füllt, weil es unser Leben ist. Wir möchten die Termine auch haben, die Sinn machen, die Frucht bringen. Und wir möchten auch Zeit haben, wo wir einfach gar nichts machen, um uns zu besinnen, um Gott zu erleben und zu feiern. Und deswegen ist meine Frage auch ganz konkret im Gebet an dich: Was ist dein nächster Schritt, aus dieser teuflischen Struktur rauszukommen, aus diesem Nebel, dieser falschen Kultur, der permanenten Möglichkeit zur Ablenkung, Beschäftigung, der Liebe zum Geld, der Bequemlichkeit, Mittelmäßigkeit und der Vermischung? Was ist dein nächster Schritt, um aus diesen Dingen herauszukommen? Und ich habe das in der Woche auf dem Herzen gehabt. Das muss für jeden was anderes bedeuten. Aber ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Kann es für dich bedeuten, in deiner Zeitplanung, dass du jetzt aktiver wirst? Nicht darauf wartest, dass sich das füllt, sondern dass du sagst, ich werde das jetzt bestimmen, was ich denke, was Gott tun möchte. Vielleicht bedeutet es für jemand anderen, dass er etwas streicht. Vielleicht bedeutet es für irgendeinen Arbeitnehmer, ich werde mal 80% nur arbeiten, weil ich will Luft haben für Dinge, die Gott mir vielleicht gar nicht geben konnte. Können wir das mal so praktisch machen? Vielleicht ist jemand hier, dem Gott sagt, vielleicht musst du dringend mal Prozente streichen, damit du Luft hast zum Leben, zum Atmen, für Dinge, die ich dir geben möchte. Vielleicht ist es im Thema Geld. Vielleicht gibst du so kalkuliert Geld, dass du Gott eigentlich gar nicht brauchst. Und das ist ein teuflisches System, dass du so kalkuliert lebst, dass du Gott eigentlich nicht brauchst. Und vielleicht ist das etwas, was aufgedeckt werden muss in unserer Zeit. Und jetzt schau auf dein Leben, auf mein Leben. Wo bin ich so kalkuliert, dass ich eigentlich sagen muss, Gott brauche ich nicht. Ich brauche seine Wunder nicht, weil ich gebe so kalkuliert, ich versichere mich kalkuliert, ich lebe so selbst abgesichert, dass ich Gottes Sicherheit gar nicht nötig habe. Und an der Stelle möchte ich dich einladen, was ist dein nächster Schritt in den wirklichen Glauben? Was ist dein Schritt, wirklich zu glauben? Im Glauben zu leben? Es geht nicht um das Risiko Willens. Aber ich möchte euch eins sagen, wenn wir in unserem Land nicht aufdecken, dass ganz viele Strukturen gelegt sind, die eigentlich sagen, Gott, du bist nicht gewollt, du bist nicht nötig, dann werden wir auch nicht hineinkommen, das Göttliche. Und ich möchte uns ermutigen, unser eigenes Leben durchzuschauen. Sind wir so getrieben von irdischen Dingen und voll belegt, dass wir gar nicht im Glauben leben können? Vielleicht leben wir in einem scheinbaren Glauben oder in einem halben Glauben, was auch immer. Und das bringt auch nur Halbes oder gar nichts. Das bringt keine Frucht, die uns auch füllt. Und ich möchte euch einladen, hier an der Stelle mal ganz genau hinzuschauen. Seht genau hin, was leben wir eigentlich für ein Leben? Ist es ein Leben aus Glauben oder ist es ein Leben aus Kalkulation? Aus menschlicher Sicherheit, aus irgendwelchen Dingen, die man halt tut, oder ist dein Leben bestimmt von dem, was Gott will? Fragst du danach? Ist dir es wichtig? Bist du bestimmt davon, was er tun möchte in dir und durch dich? Oder bist du bestimmt von den Anforderungen der Menschen um dich herum? Und hier müssen wir wach werden. Hier müssen wir gerüttelt werden. Was leben wir eigentlich für ein Leben? Wenn noch jemand was auf dem Herzen hat, das zu bestätigen, dann komm nach vorne zu mir. Gott, ich bete, dass du die Termine legst, dass du die Zeitpunkte bestimmst. Ich bete, dass wir hören, was du kommende Woche an uns tun möchtest. Wir beten, dass du zeigst, was für uns dran ist. Wir beten, dass du uns offenbarst, welche Menschen, welche Handlungen sind jetzt dran. Wenn du weise bist, dann schreibst du dir Sachen auf, weil du vergisst es sonst, okay? Lass uns in dieser Stimmung einfach noch ein bisschen bleiben. Ich möchte die Körbe rumreichen lassen und völlig frei, aber mit dem Bewusstsein, in was investiere ich eigentlich mein Geld, hier auch sagen, wir möchten Akzente setzen. Wir möchten investieren in Gottes Möglichkeiten und Reich, in seine Anliegen. Tu das einfach.
Okay, genau, ich habe so einen Impuls und es ist einfach so, dass Gott bestimmte Ordnungen vorgegeben hat und an erster Stelle, ohne Druck jetzt, einfach nur so, soll sich jeder mal überprüfen, wie er die Zeit verbringt. Ja, an erster Stelle Gott in Anbetung, in Wahrheit, im Geist. An zweiter Stelle ist die Ehefrau. Wie viel Zeit mit der Ehefrau? An dritter Stelle sind die Kinder und die Familie. An vierter Stelle, da kann dann die Arbeit, die Gemeinde und Freizeit und alles, es folgt dann im Nachhinein. Ja? Dann kann sich jeder überlegen, wo er Prioritäten setzt, was für ihn am wichtigsten ist. Und Gott sagt ganz klar, wenn ihr in meiner Ordnung lebt, dann gebe ich euch einen Segen, den ihr braucht.
Bei manchen Lebensbereichen denke ich, dass es auch miteinander verfließt. Vielleicht noch als Ergänzung, dass da Tätigkeiten und auch Bereiche verfließen können miteinander, weil man nicht bis ins Letzte dann auch in Freundschaften, Hobbys und sonstige Tätigkeiten aufteilen kann. Das ist auch wieder viel zu viel. Deswegen glaube ich auch, dass es 1, 2, 3 Prioritäten gibt, aber der Rest miteinander verschmelzen muss. Das ist vielleicht nochmal als Ergänzung. Ich entlasse euch hier in dieser Stimmung. Habt gerne noch ein bisschen Zeit in dieser